In einigen Tagen begehen wir den Tag der Himmelfahrt Christi, auch Auffahrt genannt. Und da wir an diesem Tag keinen Gottesdienst hier haben, wollen wir heute über die Bedeutung dieses Ereignisses nachdenken. Ich lese dazu aus Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 11. Und als Jesus mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, von Jerusalem nicht zu weichen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Als sie nun zusammengekommen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen: Euch gebührt es nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater nach seiner eigenen Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Und als er dies gesprochen hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, so dass er ihren Blicken entschwand. Und als sie zum Himmel aufschauten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die sagten: Ihr galiläischen Männer, was steht ihr da und blickt zum Himmel auf? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel emporgehoben worden ist, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel fahren sehen. Liebe Gemeinde, viele glaubende Menschen bleiben bei den Problemen stecken, die ihnen die Vorstellung dieses Ereignisses stellt. Oder auch sie nehmen die Beschreibung der Auffahrt einfach naiv hin, so wie man es bei manchen Malern sehen kann. Jesus hebt sich langsam vom Boden ab und verschwindet nach oben, während seine Füße von einer Wolke umkräuselt werden. Einem modernen Betrachter kommt dabei der Gedanke an einen Raketenstart, so wie man es bei den Raumfahrzeugen gesehen hat. Es ist in Vergessenheit geraten bei vielen, dass manche Erfahrungen eines Glaubenden nur in bildhafter Sprache beschrieben werden können. Und während andere das, was jene in bildhafter Sprache beschreiben, lesen, bleiben sie beim Bild stecken und sehen nicht mehr dahinter. Das Bild in der Rede ist dann so stark, dass das Ereignis, wovon das Bild spricht, in Vergessenheit gerät. Dabei vergessen viele auch, dass die Sprache einen Symbolgehalt hat. So ist Wolke in der Bibel ein Bild, das immer wieder gebraucht wird für die Herrlichkeit Gottes. Sie verdeckt vor unseren Augen, was für unsere Augen noch unerträglich ist. Und sie ist dennoch als Decke sichtbar und Ausdruck der besonderen Gegenwart Gottes. Entscheidend an jenem Ereignis ist aber weniger das Wie, als vielmehr das Was. Was ist geschehen? Die Begegnung der Jünger mit Jesus in menschlicher Gestalt hat nun ihr Ende gefunden. Ein Ende haben die ausführlichen Gespräche mit ihm über Gott, Gottes Reich und die Welt. Ein Ende hat eine Zeit, die viele von uns sich manchmal wünschten für sich persönlich. Eine Zeit, in der sie mit Jesus reden könnten von Angesicht zu Angesicht. So wie hier mit einem Nachbarn. Von nun an waren die Jünger Jesu in dieser Welt allein. Allein in einem Sinne, wie sie es vielleicht sich vorher nicht mehr vorstellen konnten. Die Jahre, die sie mit Jesus verbracht haben, haben ihnen eine Welt geöffnet, aber diese Welt war verkörpert in einem Menschen, in einer Person, in der Person Jesu Christi. Mit ihm waren sie stark. Mit ihm konnten sie Fehler machen. Mit ihm in der Nähe konnten sie schwach sein. Sie hatten immer die Chance, die Menschen, denen sie nicht helfen konnten, zu Jesus zu bringen und zu sagen, Meister, was wir taten, hat nichts genützt, jetzt bist du dran. Er konnte ihre Lücken füllen. Er konnte, wenn das Temperament mit einigen der Jüngern durchging, sie zurückbinden. Wisset ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Er konnte sie ermutigen, einen Weg zu gehen. Und zu ihm konnten sie wieder zurückkommen und berichten. Ein Vorgang, der für uns Menschen so wichtig ist. Das alles war nun vorbei. Seit jenem Tag, und das ist die Bedeutung dieses Tages, sind die Jünger Jesu allein in dieser Welt. Und eine Vorstellung in ihrem Leben muss sich wandeln. Die Vorstellung von dem Wort, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Für uns ist das weniger ein Problem. Wir sind von Anfang an mit dieser Vorstellung zu Jesus Christus gekommen. Wir haben ihn nie anders gesehen, nie anders erlebt. Für sie aber war dieser Wandel entscheidend. Eine Veränderung in diesem Verständnis der Gegenwart Christi in ihrem Leben. Ob diese Veränderung vor sich ging, davon würde abhängen, ob das Evangelium mit ihnen starb oder auch nach ihrem Tod weitergetragen würde. Von der Veränderung ihrer Vorstellung von der Gegenwart Jesu Christi würde abhängen, ob das Evangelium von Jesus Christus als eine geschichtliche Epoche mit der Zeit verging oder eine Kraft behielt bis in unsere Tage. So mögen wir ahnen, dass dieses von uns oft übersehene Fest, mehr dankbar als ein freier Tag, hingenommen, ein kirchengeschichtlich entscheidendes Ereignis war. Die Jünger Jesu mussten nun begreifen lernen, dass sich die Gegenwart ihres Herrn auf verschiedenerlei Weise äußerte. Und zwar, dass er ihnen seine Gegenwart schenkte in seinem Wort, in seinem Geist und im Leben von Menschen, das heißt in der Gemeinschaft, in seinem Namen. Die menschliche Gestalt Jesu Christi wurde ihren Augen entrückt für immer. Und nun mussten sie lernen, seine Gegenwart in diesen verschiedenen anderen Weisen und Formen zu erfahren und wahrzunehmen. Und darin sollten sich für sie ganz neue Möglichkeiten zeigen, die ihre Erlebnisse mit dem Jesus von Nazareth übertrafen. Das hat er ihnen vorausgesagt. Die große Zeit lag nicht hinter ihnen, die lag vor ihnen. Und wenn sie das begriffen, und sich darauf einstellten, dann würden sie das Leben haben. Dann würden sie den Himmel offen sehen. Dann würden sie ihre Sendung erfüllen. dann würde das Kommen Jesu Christi in diese Welt, von der Krippe bis zum Kreuz, seine Bedeutung erfüllen. Dass auch später noch gelegentlich von einer besonderen Erscheinung geredet wird und der Apostel Paulus beispielsweise sagen kann, ich habe den Herrn gesehen, kann an der allgemeinen Tatsache dieser Veränderung nichts ändern. So ist das letzte Gespräch, das Jesus mit seinen Jüngern geführt hat, gewiss von großer Bedeutung. Das letzte Gespräch im Sinne als sein letztes Wort. Sein letztes unmittelbares Wort von Angesicht zu Angesicht zu ihnen. Bezeichnet ist, dass dieses Gespräch eingeleitet wird und seinen Akzent bekommt durch eine Frage der Jünger. Und durch welche Frage der Jünger? Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Das war nicht eine Frage nach dem persönlichen Himmel, nach Heilsgewissheit und Seligwerden. Das war eine politische Frage. Und vielleicht könnte das den durch den Pietismus ein wenig verengten und erstarrten Horizont vieler Gläubigen aufbrechen. Wenn sie sehen könnten, welche Frage in den Herzen der Jünger in jener Stunde brannte. Nicht die Frage nach dem Heil ihrer Seele, so wichtig diese Frage auch ist, sondern eine politische Frage brannte in ihren Herzen. Wirst du auf diese Zeit, in dieser Zeit, für Israel das Reich wiederherstellen? Und wenn Sie in die Bibel hineinschauen, ist das nicht eine Frage, die der Bibel fremd ist, an Sie herangetragen von verweltlichten Menschen. Oh nein, sie entsprach der uralten Erwartung eines glaubenden Juden an die Verheißung der Propheten im Blick auf den Messias. Er sollte das Reich Israel wiederherstellen auf dieser Erde. Der Glaube an Jesus bedeutete für viele, für seine Jünger und weit über seine Jüngerschar hinaus, eine politische Hoffnung und war nie und nimmer begrenzt auf ein persönliches, seelisches Heil. Auch nach dem Kreuzestod Christi und seiner Auferstehung blieb die Frage nach dem Heil eine politische Frage. Mancher unter uns mag sich darin wiederfinden. Heute noch mehr als damals ist uns doch das Dilemma der Welt vor Augen. Und bewegt es doch die Herzen vieler verantwortlich denkender Menschen. Von woher werden den Menschen Hoffnung kommen? Im Kleinen und im Großen. In dieser kleinen politischen Welt einer Familie. Mit ihren Konflikten, Beziehungen, Kämpfen, Vorrangstellungen und im Großen. Im großen Hintergrund der Völker, auf dem sich unsere kleinen Familien und sozialen Beziehungen abspielen. Wer wird die politische Verwirrung unserer Zeit lösen? Und sie ist ja nicht nur eine Verwirrung unserer Zeit. Sie ist ja eine Steigerung bis zu einem erschreckenden Maß, bis zu einem Maß der Hoffnungslosigkeit in unserer Zeit. Wer wird zeigen, was wahrhaftige Menschlichkeit ist? Wer wird uns in unseren oder unseren Völkern sagen, was Gerechtigkeit ist? Was ist Gerechtigkeit? Soziale Gerechtigkeit in unserem Land, im Verhältnis der Völker untereinander. Wer kann uns das sagen? Eine Gerechtigkeit, die man leben kann. Und nicht nur eine Idee in den Köpfen von Theoretikern. Wer wird auch die Macht haben, Gerechtigkeit zum Heil aller Menschen durchzusetzen und den alten Menschheitstraum zu erfüllen, dass alle Menschen in Frieden miteinander und nebeneinander leben können, in gegenseitiger Hilfsbereitschaft, im tiefen Verständnis für die eigenen und für die Bedürfnisse des anderen, in der Bereitschaft zur Vergebung, in der Stärke, Ordnung zu halten, im Haushalt menschlicher Beziehungen, im eigenen wie im größeren. Wer wird uns sagen können, wofür zu leben es sich lohnt in dieser Zeit? Diese Frage, die die Jünger aus ihrer Perspektive, aus ihrem Weltbild und natürlich aus ihrer politischen Ausgangssituation gestellt haben, war nicht eine Frage verbohrter jüdischer Überheblichkeit, sondern Ausdruck der Sendung des jüdischen Volkes, so wie sie es glaubten und so wie wir es glauben, von Anfang an. Ziel der Offenbarung Gottes: In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und in all diesen Fragen waren die Jünger nach dieser Stunde allein. So allein wie sie und ich. So allein wie all die politischen Arbeitsgruppen, christliche oder unchristliche, die es in dieser Zeit gibt. So allein wie ein Mensch vor der Wahlurne allein ist. Vor dem Augenblick, wo sich der Vorhang schließt, und er seine Stimme, seine Meinung abgibt, eine winzige Stimme im Meer der vielen, bewusst, was kann ich beitragen, was kann ich ändern, nichts kann ich ändern, also bleiben viele schon zu Hause. Resignation, Hoffnungslosigkeit, Rückzug, vielleicht auf den persönlichen Glauben, wenn man Glück hat. Aber was war die Antwort ihres Herrn? Was hat er ihnen mitgegeben in diese Zeit? Und was sollte die Zeiten überdauern? Zunächst einmal ein Wort zur Zeit. Zu diesem wirst du in dieser Zeit für Israel das Reich wiederherstellen. Euch gebührt nicht zu wissen. Ich weiß nicht, ob das für sie unangenehm ist, für mich ist es befreiend, wenn es Dinge gibt, die ich nicht zu wissen brauche. Ich will nicht alles wissen, das sage ich ganz ehrlich. Und wenn von kompetenter Stelle mir gesagt wird, ich brauche etwas nicht zu wissen, dann bin ich froh, dass ich dafür eine Verantwortung abgeben kann. Denn sie macht mein Herz frei. Für uns sind die Dinge, die wir nicht zu wissen brauchen, mindestens so wichtig wie die, die wir wissen müssen, damit wir nicht in dieser totalen Verwirrung das Ziel verlieren. Was wir nicht wissen brauchen, ist offenbar Zeit oder Stunde, die der Vater nach seiner eigenen Macht festgesetzt hat. Die Sehnsucht, das doch zu wissen, lebt bis in unsere Tage unter uns. Und nicht nur in den Sekten, die das x-mal ausgerechnet haben und sich natürlich immer geirrt haben, sondern auch unter uns als Angst, als Terminangst. Dieses, die Zeit oder die Stunde nicht zu wissen, hetzt uns im Grunde. Wir möchten es gerne wissen. Wenn Ihnen jemand einen Besuch ankündigt, was ist die erste Frage, die Sie stellen? Wann kommst du? Wir werden nicht gern überrascht. Zeit und Stunde nicht wissen macht uns unsicher. Eine Erfahrung unter uns: Ach, besuchen Sie mich doch einmal. ohne Terminabmachung führt meistens zu nichts. Man hat so viel anderes, so vieles. Man möchte wirklich gern, aber man kommt nicht dazu. Und für wie viele Dinge haben Sie sich schon Termine gesetzt und sie doch nicht erfüllt? Es gibt einen Termin, den Sie vergessen können. Das ist die Stunde der Vollendung dieser Welt und damit auch Ihres persönlichen Lebens. Das muss nicht Ihr Kummer sein. Die Stunde Ihres Todes muss nicht Ihr Kummer sein. Zeit und Stunde der Vollendung dieser Geschichte muss nicht Ihr Kummer sein. Das brauchen wir nicht zu wissen. Und dieses Wissen um das Nichtwissen soll unser Herz frei machen, entlasten. Frei machen für etwas anderes, nämlich für eine Erwartung. Frei machen zu einer Offenheit. Das ist das Zweite, was er Ihnen sagt. Ihr werdet Kraft empfangen. Eine Kraft, deren Quelle der Heilige Geist ist. Dieser Heilige Geist ist kein anderer als der Geist Jesu Christi. Sein Geist. Kennzeichen der Christen. Es ist äußerst aufschlussreich, wie viele Christen bewegt sind von der Frage, wer ist ein Christ und wer ist kein Christ. Und wenn man dann sieht, wie die Leute da ihre Einteilungen treffen, dann treffen sie sie durchwegs nach Werken. Ein Christ tut dies nicht, ein Christ tut jenes nicht und so. Aber das Kennzeichen der Christen ist nicht in erster Linie ihr Werk, sondern ihr Geist. Und ich weiß, dass es viel schwieriger ist, zu beurteilen, was für ein Geist in einem Menschen wohnt, als sein Werk. Das Werk des Menschen trägt immer gewissermaßen etwas von mir aus gesehen objektiv Prüfbares an sich. Gewissermaßen. Aber der Geist eines Menschen, wer will das beurteilen? Und doch, es bleibt uns keine andere Wahl, die Schwierigkeit dieser Problematik einzugehen. Und sie war seit Jahrtausenden die entscheidende Stelle für das Christsein. Wo ist die Quelle der Kraft? Kraft und Stärke sind schon immer unser Bedürfnis gewesen. Bei manchen ist ihre Stärke die Schwäche. Sie nützen sie einfach aus. Die Erpressung durch Mitleid. Es gibt aber eine Stärke, eine Kraft, die ihre Quelle nicht im Menschen hat. Nicht in seinem Glanz und nicht in seinem Abgrund. Nicht in seiner Schönheit und nicht in seiner Hässlichkeit. Nicht in seinem Geist und seiner Größe. Sondern die ihre Quelle hat in dem Geist Jesu Christi. Dieser Geist ist eine persönliche und eine politische Kraft. Und die Tragödie der Christengeneration unserer Zeit ist, dass sie nicht glauben kann, dass der Heilige Geist auch eine politische Kraft ist und ihn als solchen nicht ernst nimmt, sondern ihn ausschließlich sieht und versteht und befragt und bestenfalls annimmt als Herr, wie kann ich meine persönlichen Lebensprobleme bewältigen? Dann ist aber auch das Ende der Welt gekommen. Mehr ist nicht drin in diesem Horizont. Dass der Geist sich in den persönlichen Lebensproblemen als Führer und Quelle der Kraft erweist, ist ein Ausdruck der Glaubwürdigkeit, seiner Glaubwürdigkeit, so wie Jesus Christus die Verkündigung vom Reich seines Vaters begleitet hat mit Zeichen der Kraft in Heilungen und Zuwendungen zu Menschen in ihrer persönlichen Lebensproblematik. Aber nirgends ist verheißen, dass dieser Geist alle Probleme beseitigt. Und wenn wir uns einmal auf den Weg begeben haben, alle unsere Lebensprobleme lösen zu wollen, unsere persönlichen, dann kann uns das beschäftigen bis ans Ende unserer Tage. Nur für uns selbst. Jeder ist für sich selbst Problem genug. Wenn er nur einmal angefangen hat, daran zu arbeiten und darüber nachzudenken. Aber das Kennzeichen dieses Geistes ist, dass er sich in diesen engen Horizont nicht einfangen lässt. Dass er nicht bereit ist, darin zu bleiben. Dass er eine Stoßkraft darüber hinaus hat. Und worin liegt diese Stoßkraft? Sie liegt nicht daran, dass die Gläubigen ihre geistlichen Muskeln spielen lassen und sagen, seht mal, wie stark ich bin. Seht mal, was ich geworden bin. In dieser Hinsicht kann man wirklich manchmal sagen, dass die Bewältigung einer Schwäche, und das heißt die Annahme einer Schwäche als Schwäche, mehr Stärke bedeuten kann, als die Erfüllung des Wunschtraums, aus der Schwäche zur Stärke zu kommen. Wir berichten gerne von überwundenen Schwierigkeiten, aber wir berichten nicht gerne von Schwierigkeiten, um die wir den Herrn dreimal und mehrmal angefleht haben, und er hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genug sein. Davon berichten wir nicht gerne. Wir berichten nicht gerne von der bleibenden Demütigung unseres Lebens. Wir berichten lieber von den glanzvollen Siegen. Aber die Stoßkraft des Heiligen Geistes geht in einer anderen Richtung. Und dort ist gesagt, und das ist sein drittes Wort, ihr werdet meine Zeugen sein. Er hat nicht gesagt, ihr werdet alle Politiker werden. Er hat nicht gesagt, ihr werdet politisch Engagierte sein. Oh nein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, was ihr aus meinem Wort, aus meinem Geist und aus der Gemeinschaft in meinem Namen miteinander von mir wahrnehmt, das werdet ihr ausdrücken. In Worten und Taten und Sein. Und so wie ihr es ausdrücken werdet, werdet ihr es bezeugen. Was ihr gesehen habt von mir. Und ihr werdet es bezeugen, beginnend an dem Ort, an dem ihr steht, über diese Grenzen hinaus. In einer Art Domino-Theorie, wo ein Steinchen das andere anstößt. Nur im umgekehrten Sinne, statt zum Umfallen, zum Aufrichten. Und dazu bedarf es wirklich einer Kraft, einer anderen Kraft, als der natürlichen dieser Schöpfung. Bis über die Grenzen eures Landes, eures Lebens, eurer kleinen Welt hinaus. Bis an die Enden der Erde. Ihr werdet nicht Christen machen, Anhänger werben, Gläubige machen und Zugläubigen machen, sondern bezeugen, was ihr von Jesus seht und hört. Wenn man hier in die Wirklichkeit der christlichen Welt hineinsieht, stellt man etwas Erstaunliches fest. Es scheint so zu sein, dass in vieler Hinsicht in den Gemeinden, was die Gemeindeordnungen und das Gemeindeleben angeht, viel mehr bezeugt wird, was die Leute bei dem Apostel Paulus lesen und hören, als das, was sie von Jesus hören. Und nun ist die Gemeinde nicht aufgerufen, Zeuge des Apostels Paulus zu sein, sondern Zeuge Jesu Christi zu sein. Denn Paulus wollte gar nichts anderes sein. Und doch besteht ein beträchtlicher Unterschied. Jesus hat nicht gesagt, ihr werdet die Moralbegriffe eurer Zeit prägen und daran wird man erkennen, was ihr für Christen seid. Sondern was ihr von mir seht und hört, das werdet ihr bezeugen. In meiner Kraft. Und das werden Menschen sehen. Manche glauben, manche verwerfen. Manche werden sich ebenfalls danach ausstrecken. Manchen werden die Augen aufgehen für die Gegenwart Christi in dieser Welt. Und sie werden sie mit Freude sehen, ergreifen und bezeugen. Und andere werden sie nicht sehen. Und es ist nicht eure Aufgabe, die einen zu loben und die anderen zu verurteilen. Es ist eure Aufgabe, meine Zeugen zu sein. Nichts anderes. Das ist die Grenze unserer Wirksamkeit. Das ist die Grenze und die Begrenzung unserer Aufgabe. Ihr werdet nicht große politische Konzepte entwerfen und der Welt die Erlösung bringen. Ihr werdet bezeugen, was ich in dieser Welt bin. Das ist das Geheimnis der Christen. Wenn sie dieses Geheimnis verlassen und verlieren, sind sie keine Christen mehr. Auch das ist kein Urteil, das ist eine Beobachtung. Das ist eine Veränderung der Identität. Und wenn sie in diesen Grenzen bleiben, werden sie ihre Lebenssendung finden und erfüllen. Es mag nicht immer die Erfüllung ihrer Hoffnungen sein, ihrer Wünsche sein. Es mag ein früherer Tod sein, als sie ihn sich wünschten, oder ein längeres Leben, als sie sich wünschten. Und wo immer sie sind, werden sie bezeugen. Bis zu ihrem Tod. Von jenem, der im Neuen Testament dann als erster so direkt Zeuge genannt wurde, Märtyrer ist das griechische Hinterwort dafür, heißt es, dass er im Sterben den Himmel offen sah und die Herrlichkeit Gottes sah. Sehen Sie, dem hat sich die Wolke gehoben. Und der hat dahinter gesehen. Und was er sah, war nicht Technik, war nicht Programm, war nicht das Geheimnis, wie das so geht, wenn einer nach oben verschwindet, sondern war die Herrlichkeit Gottes als Erfüllung seines Glaubens im Tod. In dieser Erfüllung wird von jenem Tag an die Gegenwart Jesu Christi zu finden sein. Amen. Lieber Vater, du ewiger Geist und Schöpfer dieser Erde, von dem alles kommt, was wir sind, was wir sehen und wahrnehmen können, und noch viel mehr. Gott, der du der Vater Jesu Christi bist, so bist, wie er dich beschrieb, so bist, wie er an dich glaubte, so glauben wir an dich, der du unendlich größer bist als unser kleines Leben und der du doch so persönlich bist, dass du dich um unsere Krankheiten kümmerst, dass du dich um unser Leben kümmerst, um unser persönliches Heil und um das Heil der Menschheit, deren Leiden uns fast zur unerträglichen Last geworden ist. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns deine Nähe schenkst in einer wunderbaren Weise, in einer geheimnisvollen Weise und in einer doch erfahrbaren Weise. Wir danken dir für die Erfahrung des Heiligen Geistes, der uns das Wahrnehmungsvermögen für Jesus geöffnet hat, uns das, was wir von dir hören, was du in der Geschichte gesagt hast, lebendig werden lässt, zu einem Wort, das uns Brot und Nahrung ist, der du uns hier zu Brüdern und Schwestern machst, zu Menschen einer großen Familie. Wir ehren dich als diese Quelle. Und wir danken dir, dass du bist, dass du uns angenommen hast und uns in der Begrenzung unseres Daseins eine Aufgabe gegeben hast, die wir erfüllen können. Wir danken dir, dass du uns in den Worten Jesu deine Nähe versprochen hast und wir sie immer wieder erfahren. Herr, wir kennen Stunden, in denen wir so allein sind, wie die Jünger damals, vor ihrer großen Erfahrung mit deinem Geist. Und wir halten dir unsere Hände hin und unsere Herzen und öffnen dir unser Wesen mit der Bitte. Du mögest es erfüllen in einem dermaßen starken Maß mit deinem Heiligen Geist, dass wir eingetaucht sind darin, erfüllt sind davon und uns die Augen geöffnet werden in einem größeren Maß für das, was du tust. Als Grund und Quelle unserer Hoffnung, unseres Redens, unseres Daseins, von der Kraft, die die Welt überwindet und einmal die Vollendung herstellt, in vollkommener und göttlicher Weise. Amen.